Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Errettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erdulden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um euretwillen. Lass uns nochmal still werden, ich möchte beten. Unser großer Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade, die du uns heute auch erweist, indem du uns dein Wort schenkst. Herr, wir sind angewiesen auf deinen Heiligen Geist. Wir sind angewiesen, dass er uns führt, dass er uns in die Weisheit Gottes einleitet. Und deswegen bitten wir dich, schenk uns Gnade, Herr, wenn wir diesen Text betrachten. Und dass wir es nicht nur betrachten, sondern dass wir auch Anwendung finden für unser Leben, damit unser Leben dich ehren kann. Amen. Der Hintergrund des zweiten Korintherbriefes ist eine heftige Krise. Eine beträchtliche Auseinandersetzung zwischen den Korinthern und Apostel Paulus. Die Gemeinde in Korinth, sie hatten Probleme, sie hatten Fragen, sie hatten bestimmte Situationen, die man klarstellen musste. Und deswegen verfasste Paulus den ersten Korintherbrief, den wir vor einer längeren Zeit betrachtet haben mit Andreas. Paulus verfasst diesen Brief und er antwortet ihnen auf diese Fragen und auf ihre Missstände, die sie hatten. Timotheus, der diesen ersten Korintherbrief nach Korinth überbracht hatte, er hatte als Botschafter des Apostel Paulus nicht nur den Brief zu überbringen gehabt, sondern er wollte auch zu den Korinthern sprechen. Und Paulus, er wusste, dass es für Timotheus nicht angenehm sein wird, dort zu reden. Und deswegen bittet er in Kapitel 16 des ersten Korintherbriefes, dass sie Timotheus so aufnehmen sollen, dass er keine Furcht unter ihnen haben muss. Doch Timotheus kehrt zurück und es geschieht genau das, was Apostel Paulus befürchtet hatte, wovor er Angst hatte. Er kehrt zurück mit schlechten Nachrichten. Die Korinther haben ihn gar nicht aufgenommen. Sie haben ihn schlecht behandelt. Sie haben ihn nicht so angenommen, wie Paulus sie gebeten hat. Er hat sich gefürchtet, er war niedergeschlagen und ist zurück zu Paulus gekehrt. Paulus, der eigentlich nach Mazedonien reisen wollte, musste seine Pläne kurzerhand ändern und reist direkt ab nach Korinth, um dort diese ganze Situation wieder zurechtzubringen. Doch auch hier geschieht dieser Besuch nicht in Freude, sondern in heftiger Traurigkeit. in Niedergeschlagenheit, in Demütigung. Die Korinther nehmen Paulus gar nicht auf, sie widersetzen sich ihm, sie nehmen ihn nicht auf als den Apostel Gottes, der nach Gottes Willen berufen wurde. Gehen mit ihm nicht respektvoll um, demütigen ihn. Und Paulus reist völlig gedemütigt, völlig niedergeschlagen aus Korinth weg und verfasst einen Brief. Einen Brief, den wir heute nicht überliefert bekommen haben. Es ist der Tränenbrief, der sogenannte Tränenbrief, den Apostel Paulus zwischen dem ersten und dem zweiten Korintherbrief geschrieben hat. Er schreibt ihnen mit Tränen, schreibt er in Kapitel 2, Vers 4, ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen. Das ist der Tränenbrief, den wir heute nicht haben. Aber dieser Tränenbrief, er bewirkt unter den Korinthern etwas sehr Grundsätzliches. Viele von ihnen, sie tun Buße, sie werden betrübt, sie werden traurig und tun Buße. Und Paulus bekommt es mit und setzt sich hin und verfasst nun den Brief, den wir vor uns haben. Der zweite Korintherbrief. Wieso haben die Korinther Paulus nicht angenommen? Was hatten sie gegen ihn? Nun, im zweiten Korintherbrief lesen wir davon. Paulus offenbart hier sein volles Herz, öffnet es gegenüber den Korinthern und auch uns und erklärt hier, was Sache ist. Die Korinther haben sich die Frage gestellt, wirkt Paulus wirklich durch Christus? Wirkt Christus in Paulus? Wenn ja, wieso ist er so ein Schwächling? Er kommt jedes Mal in Schwachheit. Wenn er schreibt, so schreibt er mit Macht, mit Autorität. Er verlangt etwas, er befiehlt etwas. Aber wenn er kommt, dann ist er die ganze Zeit niedergeschlagen, er ist die ganze Zeit traurig und ist wie ein Schwächling. Seht doch seinen Körper an, er ist voller Narben, voller Schläge. Kann das ein Mann Gottes sein? Wenn er ein Apostel Christi ist, warum ändert er dann seine Reisepläne? Das tut doch ein Mann Gottes nicht. Wenn ein Mann Gottes berufen ist von Gott, der ihm verschiedene Aufträge erteilt, wohin er reisen soll, wieso ändert er dann seine Reisepläne? Das finden wir auch im zweiten Korintherbrief. Diese Fragestellungen. Wenn er ein Apostel ist und wenn er ausgesandt ist, um zu evangelisieren, wieso kommt er in eine Stadt, die Tür wird ihm geöffnet, er kann evangelisieren, er kann das Evangelium verkündigen und aus persönlichen Gründen reist er aber ab. Was ist los mit dem Paulus? Ist er vielleicht doch nicht ein Apostel Gottes? Was stimmt nicht mit diesem Mann? Woher wissen wir eigentlich, dass Christus durch ihn redet? Ist er vielleicht ein Heuchler? Das sind alles Dinge, die wir im zweiten Korintherbrief antreffen werden. Und Paulus selbst beschreibt seinen zweiten Besuch, also beim ersten Besuch hat er die Gemeinde gegründet, beim zweiten Besuch, wo er völlig betrübt weggereist ist, schreibt er in Kapitel 2, ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen, Vers 1. Das heißt, Paulus war wirklich in Betrübnis bei ihnen und er ist auch betrübt abgereist. Sie haben Paulus gar nicht angenommen, weil er so ein Schwächling in ihren Augen war. Und deswegen haben sie Ausschau gehalten nach Personen, die in ihren Augen mächtig waren, die in ihren Augen stark waren, die Autorität hatten, nicht nur in ihrer Abwesenheit, sondern auch in ihrer Gegenwart. Und denen sind sie nachgerannt. Und Paulus kommt auch auf dieses Thema zu sprechen. Dieser Brief handelt besonders von der Schwachheit und von den Leiden eines Christen. Wir lernen hier, wie schon gesagt, Paulus von einer ganz anderen Seite kennen. Dieser zweite Korintherbrief, er ist immer wieder vernachlässigt, weil er so schwer ist einzuteilen. Man merkt einfach, den Brief zu systematisieren, fällt sehr schwer. Weil Paulus einfach viele Themen, die ihn beschäftigen, die ihn traurig gemacht haben, die ihn gedemütigt haben, aufeinander reiht. Aber dennoch ist dieser Brief sehr, sehr wertvoll. Paulus offenbart sich in diesem Brief völlig. Er spricht von seinen Ängsten, von seinen Sorgen. Er spricht von seiner Trauer, von seinen Enttäuschungen, von seiner Verzweiflung. Er legt sich hier völlig offen vor den Korinthern aus. Und deswegen ist dieser Brief auch zutiefst seelsorgerlich und ja, wie eine Salbe, die man auf eine Wunde schmiert, um sie zu beruhigen und sie wiederherzustellen. Das bewirkt der zweite Korintherbrief. Vielleicht fühlst du dich auch so, dass du niemanden genügen kannst. Vielleicht bist du auch hier und da mit Leid konfrontiert oder mit einer Situation, wie der Apostel Paulus sie hatte, du wirst nicht angenommen. Und manchmal kommst du an deine Grenzen, dass du am liebsten alles hinschmeißen willst. Kämpfst du vielleicht mit einer Sünde, die dich immer wieder daran hindert, vorwärts zu gehen? Und wenn du die Sünde mal für ein paar Tage gelassen hast, vielleicht sogar für ein paar Wochen, und wenn es hochkommt, für ein paar Monate, dann lebst du geistlich auf. Und es geht dir plötzlich gut und du hast Freude in Christus. Aber plötzlich fällst du wieder in die gleiche Sünde hinein und wirst verzweifelt. Geht es dir schwer, dabei dein Leben auf die Reihe zu bekommen? Wirst du vielleicht hier und da nicht so aufgenommen, wie du es gerne hättest? Wenden sich vielleicht einige gegen dich? Findest du keinen Anschluss, wo immer du auch bist, sodass du dich durchkämpfen musst und es geht dir so schwer dabei? Hast du es schwer mit deinen Kindern zum Beispiel, die dich nicht immer akzeptieren als Autoritätsperson? Und zweifelst du nicht auch oft an deiner Vorgehensweise, wie du die Kinder erziehst? Besonders dann, wenn du das Gefühl hast, du opferst dich völlig für sie auf, du wäschst ihre dreckige Lumpen, du gibst ihnen so viel Liebe, so viel Geduld, so viel Zeit und so viel Geld und bekommst immer wieder Widerstand, Unverständnis, Lieblosigkeit. Fällt es dir manchmal schwer, von deinem Ehepartner anders behandelt zu werden, als du es dir wünschst, wie du behandelt werden möchtest? Was ist mit deinem Körper? Hast du mit einer Krankheit zu kämpfen? Oder mit einem schwachen Immunsystem? Du lebst von einem Tag auf den anderen, ja, wirst kurzfristig gesund, es geht dir wieder gut und plötzlich wirst du wieder krank. Oder vielleicht hast du eine chronische Erkrankung oder du hast eine unheilbare Erkrankung. Du kannst Dinge nicht tun, die du gerne hättest tun können oder ja, die du gerne hättest getan, wenn du diese Krankheit nicht hättest. Vielleicht kämpfst du mit Altersschwäche, wirst vergesslicher, schmerzempfindlicher. Du schläfst nachts nicht mehr so wie früher. Alles tut weh. Wenn irgendeines dieser oder ähnlicher Dinge auf dich zutreffen, wenn das Leben, das du jetzt und hier lebst, dich hier und da zum Seufzen bringen, dann bist du hier richtig. Dann ist dieser zweite Korintherbrief für dich geschrieben worden. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott dir durch diesen Brief helfen will, deine Lage besser einzuordnen in deinem Leben, besser zu verstehen. Aber nicht nur deine Lage besser zu verstehen, sondern er möchte dir helfen und sagen, dass es einen Ausweg gibt für deine Seufzen, für deine Kämpfe. Es gibt einen Ausweg. Der zweite Korintherbrief zeigt es dir. Schon allein heute in den ersten 11 Versen gibt Gott dir eine unglaubliche Ermutigung, sodass du nicht entmutigt wirst, sondern weitermachen kannst, wo du gerade im Leben auch stehst. Und ich habe über diese 11 Verse eine Frage als Überschrift gewählt. Wie können wir zwischen Schwäche und Hoffnungslosigkeit nicht entmutigt werden? Wie können wir zwischen Schwäche und Hoffnungslosigkeit nicht entmutigt werden? Und unser Predigttext heute antwortet genau auf diese Frage. Ich hoffe, du hast gemerkt, was das Schlüsselwort beim Lesen in diesen Versen ist. Es ist Trost. Trost. Trösten. Getröstet. Es kommt hier 10-mal immer wieder vor. Und das ist die Antwort auf die Frage, wie können wir zwischen Schwäche und Hoffnungslosigkeit nicht entmutigt werden durch Trost. Und deswegen werden wir heute auch etwas über den Trost sprechen und versuchen, unser Leben zu prüfen. Jeder sein eigenes Leben. Wo du Trost in deinem Leben brauchst, den gibt's. Was ist überhaupt Trost? Als Jesus über den Heiligen Geist sprach, so sagte er, dass er den Vater bitten wird und er wird einen anderen Beistand senden. Und viele Übersetzungen übersetzen hier anstatt Beistand oder mit Tröster. Ja, ein Tröster ist ein Beistand. Ein Tröster ist einer, der neben dem Leidenden steht, Seite an Seite. Es steht ihm bei zur Unterstützung, zur Ermutigung und zur Verstärkung. Trost hat zum Ziel, die Perspektive dessen, der leidet, auf seine Situation zu ändern und ihn wieder aufzubauen, ihm geistliche Kraft zu geben, sodass er in seiner Lage nicht verzweifelt, sondern weitermacht und ausharrt. Also trösten bedeutet durch Anteilnahme und Zuspruch jemandes Leid lindern. Was meint ihr, welchen Satz hat Jesus zu seinen Jüngern am häufigsten gesprochen? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Das ist Trost. Als Paulus in Korinth war, das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 18, um das Evangelium zu verkündigen. Er kam in diese Stadt, die war völlig gottlos, die viertgrößte Stadt im damaligen Griechenland, eine sehr reiche Stadt, eine sehr gottlose Stadt mit einem götzerischen Tempel, Handelsstadt. Viele Schiffe fahren ein und aus, viel Gemenge, viel Tumult, viele Glaubensrichtungen. Paulus kommt nach Korinth, um dort das Evangelium zu verkündigen. Und er erfährt Widerstand von den Juden. Er erfährt, dass sie ihn nicht annehmen. Er erfährt Leid und Lästerung. Es war schwer für ihn, dass er schon so aufgeben wollte. Und er nimmt demonstrativ seine Kleidung ab und schüttelt sie vor den Korinthern aus, als ein Zeichen, ich bin fertig mit euch. Ich mag nicht mehr. Ich gehe wieder weg. Doch in der Nacht erscheint ihm Gott und sagt, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in der Stadt. Das bedeutet Trost. Zu sagen, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, hab keine Angst. Trost bedeutet zu ermutigen, gut zuzureden, zu beruhigen. Und wisst ihr, was mit Paulus geschehen ist? Er ist aufgestanden und er blieb noch 1,5 Jahre in Korinth. Und es ist eine große Gemeinde entstanden dort. Und Paulus wurde von Gott selbst getröstet in der damaligen Zeit und schreibt nun diesen 2. Korintherbrief, um diese Gemeinde zu trösten. Nun, jetzt haben wir geklärt, was Trost ist, aber woher kommt Trost eigentlich? Jeder Mensch sucht für sich irgendwo Trost, oder? Wenn er gerade frustriert ist oder verzweifelt. Der eine versucht, sich durch Unterhaltung zu trösten, einfach die Zeit zu vergessen für eine Zeit. Der andere durch irgendwelche Beschäftigungen oder, wenn es ganz schlimm ist, dann sogar durch Alkohol. Ja, nur für einen Moment die Sorgen, die ich gerade habe, die mir Kummer bereiten, zu vergessen. Und selbst wenn es jetzt nur eine Stunde ist. Wir kennen die Ausdrücke Frust essen. Es gibt auch den Ausdruck Frust shoppen. Das sind alles Ersatztröster. Aber diese Dinge sind keine wahren Tröster. Das haben wir alle schon mal erfahren. Denn wenn du dann diese Dinge getan hast, diese Ersatztröster gesucht hast und etwas getan hast, was dich ablenkt, irgendwann bist du wieder alleine in deinem Zimmer mit deinen Gedanken. Und alles kommt wieder hoch. Und dann merkst du, das war nicht wirklich der Trost, den du hättest gerne gehabt. Im Vers 3 lesen wir, Paulus sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Wahren Beistand in Not kann nur Gott allein schenken. Gott ist der Vater der Erbarmung, der Barmherzigkeit und der Gott alles Trostes. Einmal hat Jesus gesagt, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Das heißt, die Lüge, sie gründet in dem Teufel. Er hat die Quelle der Lüge. Und Gott hat die Quelle des Trostes und der Erbarmung. Er ist der Vater der Erbarmung und des Trostes. Es kommt aus seinem Wesen heraus, aus seinem herzlichen Mitgefühl. Und bedenke, die Ursache, warum Gott uns tröstet, sind nicht wir selbst. Er ist der Vater der Erbarmung und Gott alles Trostes. Die Ursache des Trostes Gottes liegt in seiner Erbarmung, denn wir haben keinen Trost verdient. Das, was mit uns geschieht, das haben wir verdient. Und wenn es ein Leid ist, du hast noch viel mehr verdient. Gott tröstet uns auf Grundlagen seiner Erbarmung. Niemand von uns hat ein Anrecht auf Trost. Alles, was wir verdient haben, sind Gerichtsworte, sind Worte der Verdammnis, die uns mit einem Urteilsspruch sofort in die Hölle schicken. Das haben wir verdient, aber nicht Worte des Trostes. Aber Gott tröstet uns dennoch, weil er barmherzig ist, weil er gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Güte und Treue. Im Psalm 94, Vers 19 lesen wir, bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele. Das ist das Einzige, was uns erquickt, was uns Leben schenkt, was uns aufbaut, was uns ermutigt. Die Tröstungen Gottes. Nun, wenn Trost Beistand ist und eine Linderung im Leid, und wenn Trost von Gott kommt, warum müssen wir dann überhaupt leiden? Wir haben diese Frage auch schon in Daniel Kapitel 10 bis 12 besprochen, aber da gab es eine andere Antwort in Bezug auf die Leiden. Da haben wir gesehen, dass Gott uns läutert, uns vorbereitet, uns reinigt. In diesem Predigttext finden wir weitere Antworten, warum wir leiden müssen. Warum muss Gott überhaupt uns leiden lassen, wenn er doch souverän ist, wenn er doch die Geschichte schreibt, wenn er doch alles in seiner Hand hält? Warum müssen wir als Christen leiden? Und gerade als Christen. Viele Menschen leiden. Und was machen sie dabei? Sie schauen um sich herum und sie sehen, dass der andere nicht leidet. Und dann stellen sie sich Fragen, wieso ich und wieso nicht der andere? Kann Gott nicht die Geschichte so lenken, dass seine Kinder nicht leiden müssen? Er kann. Aber Gott lenkt die Geschichte gerade so, dass wir leiden müssen. Und Gott gibt uns hier in unserem Text zwei Antworten darauf. Warum musst du leiden? In Vers 8 bis 9 lesen wir Folgendes. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Und jetzt kommt, warum? Warum muss ein Christ leiden? Damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Damit. Wir Menschen sind doch alle dazu geneigt, auf uns selbst zu vertrauen, oder? Wir haben Verstand, wir können klar denken, wir können Dinge tun, wir können Dinge erledigen, wir können handeln, wir können Entscheidungen treffen. Wir sind fähig, über uns selbst zu bestimmen. Mein Vertrauen liegt in mir. Und wir merken es doch an unserem Gebetsleben. Wir beten nicht oder wir beten zu wenig, weil wir uns selbst vertrauen. Da gibt es keinen anderen Grund. Nicht, weil wir faul sind. Gebetslosigkeit bedeutet nicht, ist nicht, gründet nicht in der Faulheit. Weil wir sind auch nicht faul, andere Dinge zu tun, die überhaupt keinen Sinn haben. Nein, Gebetslosigkeit gründet daran, dass du nicht Gott vertraust in diesem Moment, sondern dir selbst. Wir sehen Gebet oft als etwas Überflüssiges, wahrscheinlich unbewusst, aber wir sehen es als überflüssig an. Denn wenn ich etwas Überflüssiges tun muss, dann stelle ich mir die Frage, ja, eigentlich kann ich in der Zeit was anderes tun. Wenn es ja sowieso schon überflüssig ist, ja, Gebet, und wenn man dann fragt, ja, wie betest du, welche Gebetszeiten hast du? Oh, beim Gebet darfst du mich nicht fragen, da bin ich wirklich kein Vorbild. Ich bin demütig und ich halte mich hier zu den Schwachen, ich bin wirklich kein Vorbild, ich muss noch Gebet lernen. Aber das ist eine falsche Demut. Wenn du nicht betest, dann hast du Vertrauen in dir selbst. Beten fällt uns an und für sich nicht schwer, wenn man sich selbst kennt und weiß, dass ich nichts vermag. Es fällt nur schwer, wenn ich Gebet als überflüssig erachte und damit eben nicht denke, dass alles von Gott abhängig ist. Verstehst du? Und genau deswegen schickt Gott dir Leid, damit du dich davon loslösen kannst, von diesen Gedanken, dass du dir selbst vertraust. Das sagt doch Paulus hier. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen. Du musst zu dem Punkt kommen, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Nämlich, du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Diese Worte hat Gott über den Menschen gesagt, ganz am Anfang in seinem Wort. Du musst erkennen, dass du weder die Fähigkeit noch die Kraft hast, etwas allein zu bewerkstelligen. Du musst erkennen, dass du schwach und elend bist. Du musst erkennen, dass Gott stärker ist. Vielleicht denkst du oft in deinem Trost oder in deinem Leid, wo denn der Trost Gottes denn bitteschön bleibt. Gott tröstet dich nicht immer sofort. Manchmal tröstet er dich lange nicht. So lange, dass du sogar anfängst, an dem Leben zu verzweifeln. Paulus sagt es ja schon hier. Die Situation hat sich so zugespitzt, dass er gedacht hat, ja, jetzt ist fertig, jetzt bin ich tot. Gott kommt niemals zu spät, aber er kommt auch niemals zu früh. Wann kam Jesus, wir haben das heute gelesen in der Schriftlesung, wann kam Jesus seinen Jüngern entgegen auf dem Wasser, als sie völlig von dem Sturm erschöpft waren und Angst hatten? Und habt ihr vorher darauf geachtet, Jesus nötigte sie, ans andere Ufer zu fahren. Jesus hatte was mit ihnen vor. Er wollte ihnen eine Lektion erteilen. Es kam nicht alles umsonst. Und Jesus kommt erst in der vierten Nachtwache, kurz vor dem Morgengrauen. Nicht zu spät, aber auch nicht zu früh. Warum kam Jesus so spät? Was fehlte ihnen denn am meisten, den Jüngern, in ihrer Not? Was fehlte ihnen? Gutes Wetter, ein stärkeres Boot, bessere Geschicklichkeit. Sie hatten genug Geschicklichkeit als Fischer. Aber was fehlte ihnen? Was fehlt dir, wenn du in einer Not bist? Gesundheit oder Geld? Ein Auto, Antibiotika, ein Job, ein Haus, eine Frau, ein Freund. Es sind alles Dinge, die mit einer Situation zu tun haben. Aber das, was dir wirklich fehlt, in einem Zustand des Leidens, sind nicht diese Dinge. Es ist die Gotteserkenntnis, die dir fehlt. Die Gotteserkenntnis und die Selbsterkenntnis. Diese beiden Dinge fehlen dir. wenn du leidest. Das merkst du daran, dass du am liebsten die Leiden aufhören lassen möchtest oder die Situation ändern möchtest. Was taten denn seine Jünger, als Jesus zu ihnen ins Boot stieg? Sie warfen sich anbetend vor ihm nieder. Und was sagten sie ihm? Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ist es keine Gotteserkenntnis? Genau das wollte Jesus in ihnen bewirken. Dass sie nicht auf sich selbst vertrauen als erfahrene Fischer. Jetzt packen wir es mal kurz. Wir schöpfen Wasser raus, das haben wir schon hunderte Mal gemacht. Nein, sie sind keine Götter. Sie sind nichts. Aber Gott ist wahrhaftig. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Sie sind zu dem Entschluss gekommen, dass Jesus der ist, der er ist. Und gleichzeitig steckt hier im Hintergrund die Erkenntnis ihrer selbst. Sie werfen sich anbetend vor ihm nieder. Die letzte Handlung, wenn ein Mensch nicht mehr weiß, was er tun muss, weil er auf sich selbst nicht mehr vertraut. Sie haben in ihrer Not verstanden, dass sie nichts sind, Jesus Christus aber alles ist. Wann kam Gott zu Hiob? Als er an seinem Leben verzweifelte und in sich selbst nichts mehr sah. Wo er seinen Geburtstag verfluchte. Verflucht soll der Tag sein, wo er zur Welt gekommen ist. Wäre er doch geblieben in dem Bauch seiner Mutter und wäre dort gestorben. Hätte er das Licht niemals gesehen. Er kam zu dem Entschluss, wo er auf sich selber nicht mehr vertraute. Alles war weg, was er hatte. Und genau dazu hat Gott ihn geführt. Und was schenkt Gott denn Hiob in seiner größten Not? Was schenkt er ihm denn? Er schenkt sich selbst. Die Erkenntnis von sich selbst. Über drei Kapitel stellt er ihm Fragen. Und er offenbart sich ihm selbst und sagt, ich mache dies und jenes, hast du das gesehen, hast du dieses gesehen, warst du hier, warst du dort. Gott macht nichts anderes, wie er offenbart sich dem Hiob selbst. Gottes Erkenntnis. Im Leid fehlt uns am meisten Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis. Und was sagt denn Hiob, nachdem Gott sich ihm selbst offenbart hat? Er sagt, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Das ist der Punkt, zu dem Gott ihn führen wollte. Das ist der Grund für seine Leiden. Das war nicht einfach eine Wette zwischen Teufel und Gott, ein Spaß, sondern Gott hatte alles vorausgeplant, dass Hiob Gott erkennt, besser erkennt, mehr erkennt, tiefer erkennt. Und was macht Hiob dann? Es ist immer so, wenn man Gott erkennt, dann erkennt man sich im Lichte Gottes selbst. Und was macht Hiob? Er kehrt dorthin zurück, wo er hingehört. Zum Staub und zur Asche. Er sagt, ich tue Buße in Staub und Asche. Ich habe Dinge gesagt, die ich nicht verstanden habe. Aber Gott ist so barmherzig und ich bin davon überzeugt, als Hiob Gott hier erkannt hat, er bräuchte nicht die Wiederherstellung seines Lebens wieder. Er hatte alles genug. Er bräuchte keine Gesundheit. Er bräuchte keine neue Kinder, neues Haus, neues Hab und Gut. Er bräuchte das nicht alles. Er hatte genug, weil er Gott erkannt hat und sich selbst. Aber Gott ist so barmherzig, dass er ihn getröstet hat, nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit der Wiederherstellung seines Lebens. Das macht Gott nicht immer, aber hier macht er das. Verstehst du, deshalb kommt Gott mit dem Trost später als erwartet, um uns zu lehren. Je weiter Gott uns ins Leid führt, desto größer werden wir im Nachhinein von ihm denken. Und desto mehr werden wir ihn nachher verherrlichen.
Im Psalm 42, 12 lesen wir: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Ein Mensch, der sich gerade hier und jetzt im Leid befindet. Und er spürt diese Entmutigung, er spürt diese Verzweiflung an seinem Leben, wie es Apostel Paulus auch gespürt hatte. Wie es du vielleicht oft spürst. Und er denkt aber nach und sagt: Was betrübst du dich, meine Seele, in mir? Und dann sagt er: Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Was für eine Erkenntnis. Er leidet jetzt, er weiß nicht, was der Ausgang sein wird, aber er sagt sich jetzt: Harre auf Gott, denn es kommt die Zeit, du wirst ihm noch danken für seine Rettung. Und das ist genau der Punkt, wohin Gott uns führt. Achtet auf Vers 10. Genau das Gleiche sagt Apostel Paulus. Er, also Gott, hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch, und wir hoffen auf ihn, dass er uns noch ferner retten wird. Paulus spricht hier in drei Zeitformen. Er hat uns gerettet, Vergangenheitsform. Er rettet uns noch, gerade jetzt. Und er sagt, und er wird uns auch ferner retten. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Deswegen schickt Gott Leid in unser Leben, dass wir nicht mehr uns selbst vertrauen, sondern auf Gott. Komme, was wolle. In der Welt ist ein Mensch dann reif, wenn er selbstständig leben kann. Wenn er selbstständig laufen kann, sprechen kann, Dinge tun kann, leben kann. Bei Gott ist es anders. In der geistlichen Welt ist es anders. Bei Gott ist ein Mensch dann reif, wenn er es verlernt hat, selbstständig zu sein. Wenn er es verlernt hat, auf sich selbst zu vertrauen. Wenn sein Leben und sein Tag, jeder Einzelne davon gekennzeichnet ist, dass er aus der Gnade Gottes lebt. Und das kennzeichnet sich durch Gebet, durch völlige Abhängigkeit von Gott. Die zweite Antwort, also die erste Antwort: Gott schenkt uns Leid, damit wir die richtige Gotteserkenntnis haben und die richtige Menschenerkenntnis. Wir selbst sind nichts, Gott aber ist alles. Die zweite Antwort ist: Gott schenkt dir Leid. Und das lesen wir in Vers 3 und 4. In Vers 3 sagt er: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Und wieder damit, die Frage auf ein Warum, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also Gott schenkt dir Leid, damit du ihm ähnlicher werden kannst, denn wir haben ja gelesen, er ist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott alles Trostes, und jetzt schickt er dich in leidvolle Situationen, damit du ihm ähnlicher werden kannst und auch andere trösten kannst. Bist du ein Mensch, der gerne tröstet? Überhaupt, hast du schon wahren Trost gespendet? Warst du ein Beistand für deine Nächsten? Wenn nicht, dann vielleicht hat Gott genau das mit dir vor. Er möchte dich seinem Sohn ähnlicher machen. Er schickt dir eine Krankheit oder eine Tragödie, irgendein Leid, ein Problem auf der Arbeit oder sonst noch irgendwo. Damit bereitet er dich als einen Tröster vor. Damit du dich in das Leid eines anderen versetzen kannst und mit ihm weinen kannst und Trost geben kannst. Warum hat Jesus so viel Mitleid mit uns heute? Im Hebräer 4,15 lesen wir: Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist in ähnlicher Weise wie wir, noch ohne Sünde. Jesus Christus hat mit uns Mitleid. Gott ist der Vater der Barmherzigkeit, Gott allen Trostes, weil er als Mensch in allem versucht wurde. Er weiß ganz genau, was es bedeutet zu leiden. Wenn du gelitten hast, dann kannst du besser trösten als der ein solches Leid nicht erfahren hat. Leid ist eine Ausbildung zum Tröster. Und auf diese Weise wirst du dem Vater ähnlicher. Ich möchte dir eine persönliche Frage stellen. Bist du ein Mensch, der nicht gerne von seiner Schwachheit spricht? Vielleicht hast du in deinem Leben eine perfekte Fassade aufgebaut. Du gibst dich aus als ein guter Vater, eine gute Mutter, ein liebender Ehemann. Du bist scheinbar der netteste und freundlichste Mensch auf der ganzen Erde. Du hast scheinbar keine Probleme, erlebst keinen Kummer, streitest nie, hast liebe Kinder, scheint es so. Bei dir klappt einfach alles. Es scheint so, weil du dich so hingibst, weil du dich so zeigst, weil du dich nicht offenbarst. Du gibst dich als einen perfekten und heiligen Menschen aus. Aber ich bin überzeugt, dass auch du eben nur ein Mensch bist und deswegen vom Leid und Bedrängnissen und alles, was dazugehört, nicht ausgenommen. Warum teilst du nicht deine Schwachheiten mit deinen Brüdern? Warum lässt du sie in Unkenntnis über deine Lage? Lasst uns Vers 8 lesen. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist. Paulus hat überhaupt kein Problem damit, von seinem Leid, von seinen Gefahren, von seinen Schwierigkeiten, wen mitzuteilen? Seinen Brüdern. Seinen Brüdern. Warum gibst du deinen Brüdern keine Gelegenheit, Trost für dich zu sein, ein Tröster zu sein? Paulus hat nicht versucht, den heiligen Mann zu spielen. Er hat nicht versucht, ein Glaubensheld zu sein. Er war ehrlich mit seinen Geschwistern. Er täuschte keine Stärke hervor, keine Perfektion, sondern er sagt, was in seinem Herzen ist. In meinem Herzen ist Angst, Verzweiflung, Trauer. Ich habe schon an meinem Leben überhaupt, wurde ich verzweifelt. Und versteht ihr, die Korinther haben ja genau das kritisiert. Sie haben ja genau gesagt, was bist du für ein Schwächling? Jedes Mal kommst du und irgendwas ist wieder passiert. Das Boot ist untergegangen, du hast Schiffbruch erlitten, irgendwo wurdest du geschlagen. Was ist los mit dir eigentlich? Und wie antwortet Paulus? Und das ist eine köstliche Ironie. Er sagt, er antwortet ihnen mit Schwachheit. Ich bin schwach. Paulus, du bist ein Schwächling, ja? Ihr habt recht, ich bin ein Schwächling. Durch und durch. Aber Gott ist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns, damit wir euch trösten. Er hat uns gerettet, rettet uns und er wird uns auch ferner retten. Verstehst du, wenn du deine Geschwister in Unkenntnis lässt und so tust, als ob du keine Probleme hast und der heilige, der perfekte Mensch bist, so hältst du deine Geschwister nicht nur in Unkenntnis über deine Bedrängnis und tust das Gegenteil, was Paulus getan hat, sondern du hältst auch deine Geschwister in Unkenntnis über die Barmherzigkeit Gottes und über seinen Trost, über seine Herrlichkeit. Denn jedes Mal, wenn du leidest als kein Kind Gottes, wirst du getröstet. Was für eine Ermutigung kannst du deinen Geschwistern geben, wenn du ihnen nicht von deinem Leid erzählst? Das, was Paulus hier tut, ist doch nichts anderes, als ein Abbild seines Erlösers zu sein. Ich komme schon zum Schluss. Im Vers 5 lesen wir, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Der größte Trost, den wir jemals als Kinder Gottes erlangt haben oder erhalten haben, ist uns durch das Erlösungswerk Christi zuteil geworden. Jesus Christus ließ uns nicht alleine mit unserer Sünde. Er kam zu uns, streckte uns die Hand aus, so wie er Petrus die Hand ausgestreckt hat und sagt uns, zweifle nicht. Wenn du mit einer Sünde kämpfst, so spricht er zu dir durch sein Wort, sei getrost, Sohn, sei getrost, Tochter, deine Sünde ist dir vergeben. Wenn du niedergeschlagen bist und traurig, weil du das Gefühl hast, alleine zu sein, so steht er neben dir und sagt dir durch sein Wort, siehe, ich bin bei dir, alle Tage, bis an das Ende der Welt. Wenn du Angst davor hast und dich fürchtest vor dem, was dich oder deine Kinder erwartet in der Zukunft, So sagt er: Fürchte dich nicht. Ich kleide die Blumen auf dem Feld und ich sorge mich um die Sperlinge. Du bist viel mehr wert als die Sperlinge. Er sagt dir: Erschrecke nicht. Vertraue mir und vertraue meinem Vater. Ist nicht Jesus Christus derjenige, der bedrängt wurde, der Blut schwitzte, weinte, in Todesgefahr war, sein Kreuz trug, geduldig bis zum Schluss, getötet wurde? Und alles schien so, als ob alles vorbei ist. Stille ist über Golgatha eingekehrt, Stille über Jerusalem. Die Juden hörten auf zu schreien. Der Judenkönig ist tot. Die Jünger versammelten sich irgendwo in einer einsamen Herberge und trauerten. Alles ist still geworden um Jerusalem. Aber am dritten Tag kam der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes und weckte seinen Sohn auf und verlieh ihm die Herrlichkeit, die er besessen hatte, bevor er Mensch wurde. Und verlieh ihm das Amt des Trösters. Jesus Christus ist unser wunderbarer Fürsprecher und Hohepriester, der Mitleid mit uns hat, weil er in allem versucht wurde wie wir, getröstet wurde und nun auch da ist, um uns zu trösten. Und genau daran möchten wir jetzt auch dankbar gedenken, indem wir das Gedächtnismahl halten. Halte dir im Gedächtnis Jesus Christus und ihn als gekreuzigt für meine und deine Sünde und für unseren überreichen Trost. Überreichen Trost zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir, dass du der Vater der Barmherzigkeit bist und der Gott allen Trostes. Du tröstest uns, damit wir uns von uns selbst loslösen können, erlöst werden von uns selbst, hin zu dir gezogen werden, zu Christus. Herr, und Jesus Christus ist doch unser Tröster, der für uns gelitten hat am Kreuz, der sein Leben für uns gelassen hat, der uns nicht allein gelassen hat, er ist zu uns gekommen. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, aber er entäußerte sich selbst und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und jedes Knie wird sich eines Tages beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er Herr ist über alles. Zur Ehre Gottes des Vaters. Herr, wir möchten jetzt auch in diesem Gedächtnismahl an das Erlösungswerk deines Sohnes gedenken, an das Werk seines und unseres Trostes. Herr, gib uns Kraft, mache aus uns Tröster, die deinem Namen alle Ehre bereiten. Amen.